Hallo und herzlich willkommen bei Waldpilzwelten. An den Mikrofonen wie immer Markus Blaschke und meine Wenigkeit Angela Simonsmeier.
Ja, ein herzliches Hallo von meiner Seite. Wir haben uns heute ein bisschen was Besonderes ausgedacht. Wir wollten euch berichten über eine Tagung, die alle 2 Jahre im forstlichen Bereich die wissenschaftlichen Tätigkeiten aus dem deutschsprachigen Raum zusammenfasst. Die Veranstaltung war 2025, diesmal in Freiburg. Das geht immer reihum. Es gibt 4 größere forstliche Universitätsstandorte. Und alle 2 Jahre findet die Veranstaltung woanders statt. Leider, muss ich gestehen, konnte ich dies Jahr nicht teilnehmen, weil es da Terminkonflikte gab. Aber du warst ja dabei, Angela, und da würde ich dich gerne darüber befragen, was da so aus dem Pilzsektor los war. Jetzt habe ich ja gesehen, du hast einen Vortrag selbst gehalten, gleich zum Einstieg. Und ja, ein paar Schädlinge, die wir auch schon, glaube ich, alle fast besprochen hatten, mal so damit aufgenommen. Wonach hattest du denn da deine Auswahl ungefähr getroffen?
Also ich bin eingeladen worden von der Gitta Langer und der Johanna Buskamp. Die sind Phytopathologinnen von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt in Göttingen und die haben diese Session geleitet und haben mich halt gefragt, ob ich Lust habe, da so einen Einführungsvortrag, eine Keynote zu halten. Und das habe ich natürlich gerne gemacht. Und die wollten gerne so ein bisschen so einen schnellen Überblick, okay, was ist eigentlich aktuell, wo wird geforscht, was ist so richtig Thema gerade, ja, im Waldschutz, in pilzlicher Hinsicht, beziehungsweise in der Hinsicht auf Komplexkrankheiten. Und genau, ich hatte, boah, ich weiß gar nicht, 30 oder 40 Minuten. Und ja, habe mir halt überlegt, okay, was kann ich so erzählen, weil das Publikum ist in der Regel doch sehr fachkundig, ne? Das heißt, denen muss ich nicht erklären, wie das Diplodia-Triebsterben funktioniert oder so. Aber ich wollte halt mal so ein bisschen das Thema aufmachen, wie gehen wir eigentlich als Waldschutzleute, also als Leute, die da in der Wissenschaft tätig sind, wie gehen wir eigentlich mit diesen ganzen Absterbephänomenen um? Was braucht es, ja, damit wir hier Erfolge einfahren können? Und was sollten wir auch bereitstellen, ne, für die Forstleute in der Praxis oder für die Waldbewirtschaftenden? Und genau, dann habe ich mir so ein paar Sachen rausgegriffen und geguckt, wozu gerade viel gemacht wird. Ich habe mir den Waldzustandsbericht angeschaut, wo wir halt viel Kronenvernichtungssymptome zum Beispiel haben. Und genau, habe dann danach eine Auswahl getroffen, die vielleicht mehr oder weniger willkürlich ist, je nachdem, ob man gerade ein Forschungsgebiet hat, das ich mitgenommen habe oder eben nicht. Vielleicht kann man es so sagen.
Was mir jetzt so auffällt, wenn ich die Liste betrachte, dass es ja nur ein einziges Nadelbaumgeschichte gibt. Das ist halt Diplodia-Triebsterben der Kiefer durch den Erreger Sphaeropsis sabinea. Also für alle, die den vielleicht noch nicht kennen, das ist ein Pilz, der in der Krone der Kiefern eben sich etablieren kann, insbesondere an den Trieben und dort zu einer Auflichtung führt. Ja, und dann sind ja noch eine ganze Reihe eben an Schädlingen wieder dabei, an unseren Laubhölzern leider. Beziehungsweise, es sind ja nicht rein pilzliche Geschichten, sondern eigentlich die ersten, die da auftauchen, das geht es um die Buche, da geht es dann um die Eiche und im weiteren Sinne ja auch um die Esche. Und klar, überall sind Pilze beteiligt, aber oftmals wird das ja gar nicht so erkannt bei diesen Erkrankungen, dass die Pilze eben auch eine Rolle spielen.
Ja, wobei da, also das, ne, das kommt immer mehr, dass wir lernen, dass es doch meistens irgendwie komplexe Absterbeprozesse sind oder komplexe Krankheiten sind. Also so dieses Beispiel, die Fichte und der Buchdrucker, das ist ja in Wahrheit, ist es ja irgendwie schon komplexer, ne? Es ist ja nicht so monokausal, auch in diesem Fall, obwohl das eigentlich so das Einfachste ist, was wir so im Waldschutz vielleicht uns anschauen können. Aber in den allermeisten Fällen sterben Bäume nicht einfach so, ne, sondern also es braucht eine ganze Reihe von Faktoren, damit diese Bäume tatsächlich irgendwann in so einen Absterbeprozess kommen. Und da hat man ja gerade, als es um diese Buchenvitalitätsschwäche ging, 2023 bei dieser Buchentagung in Würzburg, Diese groß angelegte, da hat man ja schon PD Mannions Death Spiral aus der Schublade gezogen und die wird eigentlich seitdem immer wieder bemüht, also das man vorher schon gemacht, aber die hat so eine richtige Renaissance erfahren. Also PD Mannion hat Ende der 80er, Anfang der 90er ja so ein Buch rausgebracht, Three Disease Concepts, und hat da eben seine Todesspirale drin, die also heute relativ häufig herangezogen wird, um komplexe Absterbeprozesse bei Bäumen zu erklären. Ne? Und da sehen wir schon, dass es halt also nicht nur Insekten, nicht nur abiotische Faktoren und nicht nur Pilze sind, sondern dass es meistens irgendwie eine Kombination aus mehreren Faktoren ist. Und wir lernen inzwischen, dass Pilze doch tatsächlich eine ganz erhebliche Rolle spielen, wenn es um Absterbeprozesse in Waldbeständen geht.
Naja, und für dieses Beispiel eben gerade bei der Buche können wir ja nochmal kurz da zusammenfassen. Du hattest ja vier Pilzchen gleich mal mit Bildern auch dort vorgeführt. Und das sind ja auch Arten, mit denen ich, seit ich eigentlich, oder drei Pilze sind es genau, Entschuldigung. Und ein Käferlein. Und das sind ja auch welche, die ich schon 2003, als ich nach dem Trockenjahr, oder das war 2004, unterwegs war, immer wieder begegnet bin. Das ist die Pfennigkohlenkruste, Bisco gnauxia nummularia, das war die Nectria cinnabarina, ja, und dann
Nee,
einen, den ich
Coccinea.
Neonectria coccinea ist es, ja, genau, richtig. Und einen, den ich ja so sehr schön finde, das ist die Libertella faginea, die ja so riesige Sporenmengen produzieren kann, obwohl es ja eigentlich nur ein kleiner Pilz ist, dass er so richtig wie Schweineschwänzchen die Sporen da rausgedrückt werden aus den Öffnungen und dann so richtige, ja, wie Mini-Schweineschwänzchen in großer Zahl auf den Stämmen sich ausbilden und
Ja.
richtig orange leuchten können. Ja, dann war auch das Eichensterben dabei. Und da hatte ich auch vor einiger Zeit ein Erlebnis, das deine Einschätzungen da nochmal vollauf bestätigt. Denn als den Hauptpilz, der da mit beteiligt ist, hat man natürlich den Halimasch, also die Gattung Amelaria. Und so wie du das dort auch dargestellt hast, hatten wir auch bei einer Exkursion im letzten Herbst Bestände, wo man wirklich gesehen hat, dass der Halimasch überall dabei ist. Also Eichen waren wirklich umsäumt von Halimasch-Fruchtkörpern. Also es war ganz extrem.
Ja. Also der Halimasch spielt eigentlich immer eine Riesengeige. Also ich war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, als ich in Freising war, war ich in den Isarauen im Herbst, ne? Und da gibt es ja also relativ umfangreiche Eschenbestände, also so richtig dicke Alteschen, die so diesen Spazierweg säumen, da direkt an der Isar. Und der Halimasch hat fruktifiziert wie Hulle, ja. Also diese Bäume, die waren, also wirklich jeder, ja. Jeder Baum hatte Halimasch-Fruchtkörper am Stammfuß und Eschentriebsterben in der Krone. Also das ist wirklich, ich glaube, dass der Halimasch-Befall den Bäumen den eigentlichen Todesstoß versetzt am Ende, ne? Unabhängig davon, was die vorher hatten.
Ja, aber manchmal frage ich mich halt auch, wie weit der schon gearbeitet hat, wo wir es halt nicht sehen, ne? Also
Ja.
klar, wenn wir die Fruchtkörper sehen, dann ist der Todesstoß halt möglicherweise ziemlich nah. Aber ich denke, da ist eine ganze Menge, was abläuft, was wir halt gar nicht so sehen, wo schon eine kleine Initialgeschichte sein kann und dann kann der schon extrem ausbreiten und eben schon einiges bewirken in den Bäumen.
Ja, definitiv.
Ja, und dann habe ich als allerletztes doch eine Sache gesehen, da musste ich dann schlucken, weil das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Dazu musst du noch ein bisschen was zu erzählen. Und zwar war da eine Walnuss abgebildet mit Schleimfluss. Und du hast dort von einer besonderen Allianz gesprochen.
Ja, also da bin ich über die AFZ tatsächlich drauf gestoßen. Ich glaube, die Schweizer hatten davon berichtet, und von einem ähnlichen Fall. Da gibt es Fälle von Walnussbäumen mit Schleimfluss am Stamm, und da hat man mal genauer hingeschaut und hat festgestellt, dass da in einigen Fällen so braun verfärbtes, aufgeweichtes Kambium drunter war unter diesem Schleimfluss. Und dass da Brutgalerien von einem Borkenkäfer zu sehen waren. Und da hat man sich das genau angeschaut und hat festgestellt, da gibt es einen Borkenkäfer, den wir hier gar nicht kannten, nämlich Dryocoetes himalayensis. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, ich weiß auch nicht, ob er einen deutschen Namen hat. Und der stammt tatsächlich aus dem Himalaya, der gehört hier also nicht her. Und dann hat man in diesem betroffenen Gewebe oder zumindest am Rand dieses betroffenen Gewebes einen Pilz gefunden, und zwar Ophiostoma juglandis. Und also der Nachweis zur Herkunft dieses Pilzes steht noch aus. Man vermutet, dass der mit seinem Vektor, also mit dem Käfer, mitgereist ist. Und die Gattung Ophiostoma, da haben wir ja zum Beispiel auch den Erreger des Ulmensterbens drin, ne? Ophiostoma ulmi und Novo-Ulmi. Und also diese Gattung, die sagt uns PhytopathologInnen sofort was, ja, wenn wir die hören. Und diese Art ist erst 2024 neu beschrieben worden, ja. Also die ist erstmals in Tschechien und quasi nachgewiesen worden und dort als Art neu beschrieben worden. 2024 hat man den auch in der Schweiz gefunden, diesen Pilz. Und das
Okay.
ist ganz, ganz spannend. Genau, dieser Käfer scheint keine Myzetangie zu haben, also keine spezialisierten Organe, die Pilzmyzelien oder Pilzsporen irgendwie transportieren können, sondern diese Sporen scheinen oder das Pilzmaterial scheint tatsächlich auf der Körperoberfläche transportiert zu werden. Soweit die ersten Untersuchungen, da wissen wir aber noch nicht sehr viel drüber.
Okay.
Ja.
Naja, das ist halt auch insofern ein bisschen wieder schwierig und unglücklich, weil aus der Gattung, aus der die Walnuss kommt, also Walnüsse im weiteren Sinne, da gibt es vor allem viele, die auch aus Nordamerika stammen, wie die Schwarznuss, Butternuss. Und da hat man ja auch gedacht, dass man die für bestimmte Standorte, wo wir sonst kaum noch Baumarten haben, eventuell auch mal zurückgreifen kann und damit zumindest auch ein bisschen im Wald was machen könnte. Und naja, da droht natürlich dann auch schon wieder Gefahr.
Ja, wobei, also es ist jetzt nicht so, dass das hier gerade epidemisch über Mitteleuropa hereinbricht, ne? So wie es beim Eschentriebsterben war, sondern das sind jetzt erstmal erste Fälle, die dokumentiert werden. Und wir wissen ja noch gar nichts über das Ausbreitungspotenzial des Vektors. Wir wissen noch nicht zu 100%, wie dieser Lebenszyklus funktioniert oder dieser Krankheitszyklus funktioniert. Und von daher, also glaube ich, würde ich erstmal abwarten und erstmal schauen, okay, poppt es häufiger auf, ne? Und also hat es wirklich so, bekommt es wirklich solche Ausmaße wie zum Beispiel das Eschentriebsterben? Also nach meinem Gefühl haben wir in der Landschaft deutlich mehr Eschen in Klammer gehabt als Walnussbäume, so, ja? Also auch in Waldbeständen. Und von daher muss man schon sehen, also ob das solche epidemischen Ausmaße überhaupt erreichen kann.
Ja, Gott sei Dank. Also Hoffnung bleibt.
Immer.
Ja. Das war jetzt eigentlich so das, was ich aus deinem Vortrag da so entdeckt hatte, den ich ja zumindest mal überfliegen konnte von den Folien.
Ja.
Was hat es sonst noch gegeben, an das du dich erinnerst im Bereich so der Pilzgeschichten?
Also ist es so, dass ich glaube, es war irgendwie so, dass die waldschutzrelevanten Sessions teilweise parallel gelaufen sind. Das fand ich ein bisschen schade. Deswegen war ich hauptsächlich in der Session, in der ich die Keynote gehalten habe, und bin da drin geblieben. Die lief über den ganzen Tag, waren etliche interessante Vorträge drin, und waren also nicht nur pilzliche Sachen, sondern auch Bakterien, es waren auch Viren, also ganz, ganz spannende Themen. Aber was ich zum Beispiel interessant fand, bei Giant Sequoias, also Sequoia dendron giganteum, das ist ein Mammutbaum, den man hier gelegentlich mal finden kann. Und da gibt es so ein Triebsterben. Wir haben hier auch einen Mammutbaum im Leerwald, der tatsächlich auch so ein Triebsterben hat. Und es gibt einen Pilz, der immer mal wieder in der Literatur in Zusammenhang damit genannt wird, nämlich Botryosphaeria dotidea. Und da gibt es, oh, ich glaube, in Freiburg an der Uni gibt es eine Doktorandin, die mal geschaut hat, okay, wie schaut denn dieses Mykobiom eigentlich aus bei symptomatischen im Vergleich zu asymptomatischen Mammutbäumen? Und die hat sowohl eine klassische Isolierung gemacht als auch ein Metabarcoding. Und hat da eine ganze Reihe von Pilzen nachweisen können, also Alternaria infectoria bis Cognauxia mediterranea, was ich sehr interessant finde. Ne? Das ist eine Verwandte zu unserer münzenförmigen Kohlenkruste, oder unserer Pfennigkohlenkruste. Und diese bis Cognauxia mediterranea ist eigentlich bekannt von Korkeichen aus Südeuropa. Und es gibt inzwischen an Buche In der Schweiz Nachweise und an der Grenze zu Deutschland. Es gibt in der Nähe von Baden-Baden, glaube ich, auf deutscher Seite gibt es einen Nachweis. Und ich meine, dass auch die NWVA Einzelnachweise hat in Mitteldeutschland. Also, ne, diese Biskup Nauxia Mediterranea ist ein spannender Kandidat, den man auf jeden Fall irgendwie auf dem Schirm behalten muss. Genau, naja, dann Diaporte und Epicoccum nigrum und Neophysicoccum parvum. Also da sind so ein paar Kandidaten dabei, die ganz, ganz, ganz spannend waren. Interessant war, dass die symptomatischen Bäume grundsätzlich eine höhere Diversität im Mikrobiom hatten als die asymptomatischen. Und das ist ja so ein Phänomen, dass man, das sehe ich gar nicht zum ersten Mal, ne, sondern das habe ich auch an anderen Stellen schon gesehen. Das ist erstmal widersinnig, ne, weil man eigentlich meint, die pilzliche Diversität müsste doch eigentlich in gesunden Trieben höher sein als in symptomatischen. Aus irgendeinem Grund nimmt man das an. Aber tatsächlich macht es eigentlich total Sinn, ja? Weil natürlich, wenn der Trieb anfängt zu schwächeln, schon die ersten Zersetzer hinzukommen, ne? Und die reichern im Grunde diese Community an. Und das führt halt eben zu dieser erhöhten Diversität, die wir eigentlich so für uns erstmal als gut bewerten, die aber in dem Fall eigentlich ein Symptom der Krankheit ist, könnte man sagen.
Okay.
Ja, genau. Das war ganz, ganz spannend. Ansonsten hat ein Kollege von dir, Maximilian Kiesel, einen Vortrag gehalten, ja, und zwar über Verbreitungsmuster von Lecanosticta acicola in Bayern.
Ja, habe ich auch schon mal gearbeitet, die ersten größeren Flächen da kartiert damals.
Ja, kannst du ein bisschen was zum Projekt erzählen?
Ich kann jetzt ja nur so ganz allgemein eben zu den Lecanosticta da nochmal was sagen. Also das ist ein Pilz, der ist eingeschleppt aus Nordamerika, muss in den 1980er Jahren erstmals in Bayern aufgetreten sein und dann um die Jahrtausendwende, da sind dann größere Flächen betroffen gewesen, insbesondere im Bereich der Bayerischen Moore, also vor allem das Kendelmühlfilz, da war ich viel unterwegs, wo dann wirklich große Flächen betroffen waren. Und das hat sich dann immer so hingezogen. Es ging auch bei der EU immer um die Einwertung, ist das jetzt ein Quarantäneschädling oder nicht? Und das hätte ja auch gefordert, dass man Maßnahmen ergreift, aber der Befall war schon damals so extrem hoch, dass wir signalisieren mussten, also dass man, da kann man in so einem Moor einfach nichts mehr machen, wo Tausende von Latschen da betroffen sind. Und wir hatten aber damals auch noch viele Flächen eben gesehen, die kaum betroffen waren. Und da hat sich die Situation in Bayern auf jeden Fall deutlich verschlechtert in jetzt in den letzten Jahren. Also dieses Jahr hatte ich ein Projekt mit, wo wir auch in Mooren unterwegs waren in Südbayern. Und das sah teilweise wirklich bei der Latsche dramatisch aus und auch vor allem bei der Spirke. Also die hatten im Frühjahr kaum noch Nadeln. Allerdings muss man sagen, ein bisschen erholt hatten die sich dann, als wieder den Austrieb machen konnten im Mai. Und dann im Juni hat man fast gedacht, ach, so schlecht schauen die Bäume eigentlich gar nicht aus.
Okay. Ja, also der hat ein paar Zahlen gebracht. Durchschnittlicher Nadelmasseindex über 12 Probeflächen im Allgäu, bei Weilheim und am Chiemsee. Und der hat einen durchschnittlichen Nadelmasseindex von 17,1%. Das heißt also, die waren im Durchschnitt, hatten die nicht mal mehr 20% ihrer Nadeln, diese Bäume. Das finde ich schon ganz schön extrem. Mit einer Mortalitätsrate von etwas über 15%. Ich nehme an, das war quasi im Versuchszeitraum, also 15% innerhalb von, weiß ich nicht, anderthalb Jahren. Das ist schon wirklich erheblich. Also das fand ich ja wirklich erschreckend. Die stärksten Nadelverluste hat er in den Allgäuer Hochmooren gesehen. Also ja,
Ja,
das
was
ist.
man da vielleicht noch ergänzen kann zu dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, nämlich die Komplexität. Denn was da gleich wieder dazu kommt, insbesondere bei der Spirke, kann man das halt sehen, ist dann, dass der Fichtenborkenkäfer dann dazu kommt.
Ah,
Und
okay.
jetzt auch mit den Spirken ganz schnell hin. Also es ist nicht allein immer der Pilz, sondern das kommt auch da dann oft zu dieser Kombination eben. Der Pilz greift an, schwächt die Bäume vor und dann haben halt die Käfer leichtes Spiel.
Ja. Das ist auch irgendwie auch so, dass der jüngste Nadeljahrgang ja immer unbetroffen ist, ne? Deswegen haben wir jetzt so ein Pinselstadium.
Ja.
Und das heißt also, die können da relativ lange vor sich hinsiechen, so diese Bäume.
Nee, das hatten wir damals auch beobachtet. Also wir hatten damals, also vor gut 20 Jahren, natürlich nicht solche Mortalitätsraten. Also die waren wirklich fast verschwindend gering, die wir beobachtet hatten, die Mortalitätsraten. Es gab einzelne Latschen, die hatten halt dieses ganz typische Pinselstadium, wo nur noch ein Nadeljahrgang praktisch immer da war. Aber viele, die hatten dann doch noch anderthalb, fast zwei Nadeljahrgänge. Und dann halten die das eigentlich eine Weile aus. Aber klar, ist die Situation härter.
Das war nicht so schön. Ansonsten ganz interessant. Ich habe einen Vortrag gehört von Maximilian Lehenberger. Der ist am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie. Ganz, ganz spannend. Und die haben sich mal angeschaut, wie schaut es denn eigentlich bei der Esche, also Thema Eschentriebsterben, ne? Wie schaut es denn da mit Abwehrsubstanzen aus, die die Esche potenziell synthetisiert? Und die Esche hat tatsächlich Flavonoide und Kumarine als Abwehrstoffe, aber anscheinend ist ja ein Phenomenus Typhus vaccineus, der Erreger des Eschentriebsterbens, hochgradig tolerant. Und was die halt gemacht haben, die haben sich mal angeschaut, okay, was produzieren diese Eschen eigentlich und was macht der Pilz damit? Und die haben also das dann teilweise isoliert, analysiert, was es ist, also welche Kumarine und Flavonoide es konkret sind, und haben dann über so Kultivierung, also die haben quasi diese Substanzen einem Nährmedium, einem Mangelmedium zugegeben und haben dann geguckt, wird das Pilzwachstum gehemmt oder nicht? Und die haben festgestellt, also die haben insgesamt 14 Substanzen getestet, die sie in den Eschen gefunden haben, und nur 5 haben Hymenoscyphus vaccineus mehr oder weniger geringfügig gehemmt. Alle anderen hatten gar keinen Effekt. Und gerade so ein Test mit einem Mangelmedium hat dann gezeigt, dass anscheinend Hymenoscyphus vaccineus diese Substanzen nicht nur abbauen kann, sondern die auch als Kohlenstoffquelle verwenden kann. Ja? Und das ist natürlich, also das ist spannend, ne? Weil das ein Pilz ist, der im Prinzip die Abwehr der Esche gegen sie verwenden kann oder zumindest für seine Zwecke nutzen kann. Wir kennen ja so ein ähnliches Phänomen vom Buchdrucker, der Substanzen, Terpene von der Fichte nutzt, um daraus ein Pheromon zu produzieren, ne, um Artgenossen anzulocken. Und das ist, also das hat, da hat mich das erinnert. Es ist nicht eine ähnliche Strategie, aber irgendwie gibt es da gewisse Parallelen.
Okay. Wäre ja fast spannend, wenn man jetzt ein paar Eschen aus Japan sich angucken könnte, wo der Pilz ja eigentlich heimisch ist, ob die von den Substanzen, die eine ja, begrenzende Wirkung zeigen, vielleicht mehr in deren Eschen drinne ist oder so. Aber gut, das werden wir nicht beeinflussen können.
Nee, also das kam auch dann in der Diskussion. Die Frage natürlich ist klar, ne? Aber so weit sind die noch nicht. Also die haben das vor, aber waren quasi erstmal an dem Punkt, sich die einheimischen Eschen anzuschauen. Ja. Genau, jetzt muss ich kurz in meinen Notizen blättern. Ah, genau, es gab dann einen Vortrag zu Bleeding Cancers, also zu Schleimfluss an diversen Laubbäumen. Und da muss ich kurz gucken, wer den Vortrag gehalten hat. Da ging es im Prinzip darum, was haben wir eigentlich, was haben wir, womit haben wir es eigentlich zu tun, ne? Wenn es um diese Bleeding Cancers geht, um diesen Schleimfluss. Also Schleimfluss ist ja eine Reaktion, die man hält. Bitte?
Eine Reaktion erstmal auch des Baumes.
Genau, das ist eine Reaktion des Baumes auf verschiedenste Störungen, könnte man sagen, verschiedenste Schädigungen. Also es kann, es ist ein diffuses Symptom dafür, dass irgendwas nicht passt, ja?
Genau.
Und jetzt haben wir dieses AOD, ne, Acute Oak Decline, wo wir tatsächlich so verschiedene Bakterien nachweisen können. Also ne, Brenneria goodwinii, Gibbsiella quercetinescans und Ranella victoriana. Das sind so diese drei, die Big Three, ja, die da immer wieder nachgewiesen werden im Zusammenhang mit diesem AOD. Und genau, die Francesca Dennert aus der Schweiz, die hat sich mal angeschaut, wie ist es eigentlich bei anderen Baumarten, und hat mal bei Ahornen, also bei Arzer, geschaut, was gibt es da. Und die hat nicht nur geschaut, okay, was gibt es bei Bakterien, sondern auch, was gibt es bei Pilzen und was gibt es ansonsten noch so, ne? Und die hat also Neonectria punicea beim Ahorn gefunden, Fusarium natürlich, Diaporte. Und ganz interessant, die haben Phytophthora plurivora nachgewiesen im Bereich dieser diese Schleimflussflecke. Stammnekrose, jetzt kannst du raten, was war da drin?
Boah, noch
Wer
Bude.
kommt da immer?
Na, dann später der Hallimarsch.
Ja, genau. Und den haben sie rauf und runter. Also am
Oh.
Stammfuß, ne? Nee, groß am Stammfuß immer Hallimarsch, Hallimarsch, Hallimarsch.
Ja.
Genau. Und ansonsten, sie hat noch Tilia angeschaut, also Linden, und hat auch dort Neonectria punicea gefunden. Diplodia mutila war auch mit dabei und noch so ein paar andere. Phytophthora plurivora wieder. Ja, interessanter Fakt. Und Bakterien, und zwar diverse, unter anderem aus den Gattungen Bryneria, Randella und Gibbsiella, aber auch Pseudomonas. Das heißt, auch hier haben wir irgendwie Bakterien mit drin. Die Frage ist immer, besiedeln die diesen Schleimfluss oder verursachen die den? Ne? Und also was sie hier vor allem gemacht hat, ist erstmal eine Bestandsaufnahme. Ne? Was kann man überhaupt nachweisen? Und genau, also das fand ich ganz, ganz spannend. Ich glaube, gerade was diese Bakterien angeht, da kommen wir gerade erst drauf, ne, dass die vielleicht eine Rolle spielen könnten. Bei Pilzen wissen wir das ja schon länger, ne, und also da haben wir auch schon so unsere üblichen Verdächtigen, aber bei Bakterien, da tappen wir doch noch relativ viel im Dunkeln, so nach meinem Gefühl, weil die einfach auch schwer nachweisbar sind, ne. Und noch ganz interessant, also es gab auch einen Vortrag zu Viren, und zwar zum Ash-Shoestring-Virus. Das ist ein Emara-Virus, das die Fadenblättrigkeit bei Eschen hervorruft. Und da habe ich festgestellt, also bei Viren weiß ich wahnsinnig wenig. Und ich glaube, dass das sich so durchzieht, dass wir eigentlich im Waldschutz die Viren kaum auf dem Schirm haben. Also sie haben vermutlich nicht ganz die Bedeutung, wie Pilze sie haben, oder sicher nicht die Bedeutung, die wie Pilze sie haben, aber sie sind eine Komponente, glaube ich, ne? In dieser Death Spiral. Und also da haben wir, glaube ich, einen ganz enormen Forschungsbedarf.
Spannend, aber nicht so einfach, weil bei den Pilzen
Ja.
hat man halt oft, dass man dann doch mal was Handfestes sieht oder doch was, was das Auge gut erfassen kann. Und
Ja.
das fehlt uns halt leider echt bei den Bakterien und Viren. Da stecken wir noch dahinter. Und wenn man sieht, ja, Mikroskopieren ist dann auch noch nicht mal das klassische, gut verwendbare Instrument. Und oftmals steht ja nicht viel mehr zur Verfügung, ne? Das ist halt
Ja.
auch wirklich das Problem.
Ja. Ich meine, wir haben natürlich inzwischen molekulargenetische Methoden, die wir anwenden können, aber es erfordert halt immer Speziallabors, ne? Und da sind wir im Waldschutz einfach auch noch nicht so gut ausgestattet tatsächlich. Und es ist halt, also das ist tatsächlich etwas, das können die Leute draußen, das können die Waldbewirtschaftenden definitiv einfach auch nicht selber machen, ne? Bei Pilzen haben wir immer noch relativ viel, was, wenn man gut geschult ist, makroskopisch einigermaßen anzusprechen ist, ne?
Auf jeden Fall, genau.
Aber das ist bei Pilzen und
Bedarf.
bei Viren und Bakterien ja einfach völlig, völlig raus.
Jo.
Genau, aber auf jeden Fall spannend. Ich finde es immer wahnsinnig inspirierend, auf solchen Veranstaltungen einfach die Vorträge zu hören und zu hören, wozu andere Leute forschen. Also das ist ein nahezu endloses Feld. Und ja, ich bin schon gespannt auf die nächste Fovita. Die wird nächstes Jahr stattfinden. Ich weiß gar nicht wo. Ich glaube, in Göttingen könnte
Ich
das
glaube,
sein.
dass Göttingen dran ist, wenn ich
Ja.
richtig
Ja,
weiß.
genau.
Die letzte, bei der ich ja war, da aktiv war in Freiburg und dann meine ich, war Dresden dran. Jetzt Freising, Entschuldigung, dann kam Dresden, dann jetzt die Freiburger und dann wäre wieder Göttingen dran.
Okay, genau. Ja, dann können wir ins schöne Mitteldeutschland reisen und genau, ich bin gespannt, was es dann da gibt.
Ja, und mal gucken, ob wieder was zusammenkommt. Ich habe heute erfahren, dass zum Beispiel eben der Maximilian Kiesel weiterarbeiten möchte und hat dann auch bei mir angefragt, ob wir nicht noch was zusammen mit Bacheloranden oder so machen können, eben um besser noch zu verstehen, wie bei dieser Lekanostik da die Geschichten gehen. Mal sehen, was wir daraus machen können.
Da drücke ich die Daumen. Ich bin gespannt, was da aus der Ecke kommt. Okay. Super
Gut.
cool.
Ja, dann danke ich dir. Ich habe wieder einige Eindrücke bekommen, weil, wie gesagt, ich konnte ja nicht diesmal bei der Tagung oder letztes Jahr im Herbst bei der Tagung dabei sein. Und dann müssen wir uns wieder was Schönes anderes mal wieder überlegen, was nicht so pathologisch ist fürs nächste Mal. Und bis dahin verabschiede ich mich schon mal und sage Tschüss.
Und ich sage auch Servus, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.